ARD.
Die Hamiltons waren ein sonderbarer Menschenschlag. Immer waren sie unter Hochspannung. Ja, bei einigen von ihnen waren die Saiten so straff angezogen, dass sie plötzlich rissen. Derlei kommt häufig vor in der Welt.
George, Una, Will, Lizzie, Desi, Olive, Tom.
Die meisten der Hamilton-Kinder kamen gut voran. George war im Versicherungsgeschäft. Will wurde ein reicher Mann. Joe war in den Osten gegangen und half dort bei der Erfindung eines neuen Berufs mit, den man Werbung machen nannte. Er wurde eine Kanone auf diesem neuen Gebiet. Die Mädchen waren verheiratet, bis auf Desi, die ihren gut gehenden Modesalon in Salinas hatte. Nur Tom hatte noch nicht einmal den Anfang gemacht. Tom ringe bebend um Größe, so hatte Sam zu Adam Trusk gesagt. Der Vater beobachtete den Sohn, spürte dessen Drang und Angst, Vorstoß und Rückzug. Samuel erkannte die Veranlagung seines Sohnes. Er ahnte die in ihm schlummernde Gewalttätigkeit und sie erschreckte ihn. Denn in Samuel war nichts von Gewalttätigkeit. Selbst als er mit Fäusten auf Adam Trusk einschlug, war keine Gewalttätigkeit in ihm gewesen.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 9.
Von seinen Töchtern war Una Samuels größte Freude. Schon als kleines Kind war in ihr ein Hunger nach Wissen, wie ihn ein Kind sonst am Nachmittag nach Keksen hat. Sie und ihr Vater unterhielten ein Komplott der Wissbegierigen. Nicht religiöse Bücher wurden geborgt, heimlich gelesen und diskutiert. Una heiratete nach kurzer Bekanntschaft einen schwerblütigen, düsteren Mann, dessen Forschungsgebiet die Fotografie war. Er war einer von den Männern, die um ihre Forschungen willen ihr Leben in Armut verbringen. Zu guter Letzt soll er auch sein Ziel erreicht haben. Den Farbfilm. Ich habe Una nicht gekannt. Sie starb vor der Zeit meiner frühesten Erinnerung. Aber George Hamilton hat mir viele Jahre später von ihr erzählt.
Una war kein schönes Mädchen, so wie Molly. Aber sie hatte ausnehmend hübsche Hände und Füße mit schmalen Fesseln wie Grashalme. Und auch ihr Gang war wie wehendes Gras. Ihre Finger waren lang, mit schmalen, mandelförmigen Nägeln. Sie lachte und spielte nicht, wie wir anderen es immer zu taten. Una eignete etwas Reines. Immer schien sie etwas erlauschen zu wollen. Wenn sie las, wirkte ihr Gesicht wie das eines Menschen, der Musik lauscht. Und dann wurde sie heimgebracht. Ihre Nägel waren bis zum Nagelbett abgebrochen, ihre Finger rissig und abgearbeitet und ihre armen Füßchen gebrochen und von Kieseln und Dornen zerkratzt. An ihnen waren lange keine Schuhe mehr gewesen. Ihre einst zarte, leuchtende Haut war rau wie ungegerbtes Leder. Wir nahmen an, dass ein Unglück passiert sei, mit den vielen Chemikalien im Haus. Wir nahmen das zumindest an.
Samuel aber meinte, zu seinem noch tieferen Kummer, dass das Unglück aus Jammer und Not bestanden habe. Unas Tod erschütterte ihn wie ein lautloses inneres Erdbeben. Er hatte keine tröstlichen und tapferen Worte mehr. Er saß nur allein in seinem Sessel und schaukelte. Er hatte das Gefühl, es sei durch seine Nachlässigkeit so gekommen. Leiser in ihrer verzichtenden Gläubigkeit, die ihre Hoffnung auf den Himmel setzte, konnte einen tragischen Schlag verwinden, obwohl sie doch gewiss eine nicht geringere Liebe zu ihren Kindern hegte als Samuel. Samuel jedoch, der den Naturgesetzen einen Wall des Lachens entgegengetürmt hatte, seine Schutzmauern brachen unter Unas Tod zusammen. Er wurde ein Kreis.
Er war sonst immer der Letzte, der ins Bett ging.
Seine Schultern.
Habt ihr gesehen, wie herabgefallen sie sind? Und sein Gang.
Er schleppt die Füße ein bisschen, aber das ist es nicht. Es ist in den Augen. Seine Augen sind alt geworden.
Habt ihr gemerkt, dass er mitten in der Geschichte den Faden verlor?
Ich habe es an der Haut bemerkt. Auf dem Handrücken ist sie ganz durchsichtig geworden.
Er schont sein rechtes Bein.
Das ist das, das er beim Sturz vom Pferd gebrochen hat.
Ja, ich weiß, aber früher hat er es nie geschont.
Ende November war die ganze Familie an Thanksgiving auf der Hamilton Ranch zusammengekommen. Die zahlreichen Enkelkinder hatten das Haus mit ihrem Getobe erfüllt. Liza organisierte und kommandierte. Alle Betten waren besetzt. Auf dem Fußboden wurden Lager aus Steppdecken und Kissen hergerichtet. In Samuel waren am Abend Witz und Spott wieder aufgeflammt. Er erging sich in Gespräch, Gesang und Erinnerungen. Doch auf einmal, noch vor Mitternacht, überfiel ihn die Müdigkeit und er war ins Bett gegangen, wo Liza schon seit 2 Stunden lag. Will hatte den Whisky aus dem Versteck in der Schmiede geholt. Da saßen sie jetzt alle beieinander, Tom und Desi, George und seine hübsche Mamie, Molly und ihr William, Will und seine Delia und meine Eltern, Olive und Ernest Steinbeck.
Tom, du warst doch hier. Du warst die ganze Zeit hier. Wie ist das denn gekommen?
Wann ist das eingetreten?
Wer hat ihm das angetan?
Hattet ihr Streit, Tom?
Es war wegen Una. Er sagte mir, ein Mann habe kein Recht, sich von Leid zerstören zu lassen. Immer wieder sagte er zu mir, ich müsse den Glauben daran haben, dass die Zeit schon Abhilfe schaffen werde. Er sagte das so oft, dass ich begriff, dass er es war, der den Glauben daran verlor.
Warum hast du uns das nicht mitgeteilt?
Wir hätten vielleicht etwas tun können.
Verdammt nochmal, was war denn da mitzuteilen? Dass er vor Leid stirbt, was gab's da mitzuteilen? Ihr wart nicht hier. Ich musste es mit ansehen, wie seine Augen erloschen. Ich musste zusehen. Verflucht doch mal.
Lassen wir ihn in Frieden.
Ja, er wird sich wieder beruhigen.
Entschuldigt. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich ein bisschen angetrunken.
Wir möchten dich um Entschuldigung bitten, Tom. Wir haben ja daher geredet, als ob wir dir die Schuld geben. Es tut uns leid.
Das Leben hier ist zu schwer für Vater.
Warum verkauft er nicht und zieht in die Stadt? Er könnte zu uns kommen, bei uns wohnen, nicht wahr, Holly?
Ja, selbstverständlich.
Das waren die Stimmen meiner Mutter und meines Vaters.
Du kennst ihn nicht genug, Ernest. Ich glaube nicht, dass er das tun würde. Er ist eigensinnig wie ein Maultier und stolz wie ein Pferd.
Es kann ja aber nicht schaden, wenn wir ihn einmal fragen. Wir würden die Eltern auch mit Freuden aufnehmen.
Wenn wir ihn auffordern, hier den Laden zu schließen, das wäre, als wenn wir ihn auffordern, sein Leben abzuschließen. Und das wollen wir nicht.
Ja, da hast du recht. Dann würde er keine Woche mehr leben.
Anders. Wir könnten ihn zu einem Besuch auffordern. Tom könnte die Ranch betreiben. Es wird Zeit, dass Vater und Mutter etwas von der Welt sehen. Das würde ihn aufmuntern. Dann könnte er heimkehren und wieder an die Arbeit gehen. Und nach einiger Zeit würde er das dann vielleicht gar nicht mehr brauchen.
Wir könnten es in einem Brief schreiben, in Form einer witzigen Einladung. Und wenn er einen von uns satt hat, kann er zu einem anderen gehen.
Haltet ihr ihn wirklich für so dumm?
Es würde ihn kränken. Er würde doch gleich Bescheid wissen.
Manchmal ist man gern dumm, wenn einem das erlaubt, etwas zu tun, was einem die Klugheit verbietet. Wir können es jedenfalls mal versuchen.
Sitz hier nicht rum und mach mich nicht nervös. Die Zeitung liegt nebenan, falls du vorhast, dem Herrgott den Tag zu stehlen.
Die habe ich schon gelesen.
Samuel, was ist denn los mit dir? Ich sehe es dir doch an. Sag es und lass mich in Ruhe backen.
So eine halbe Person von einem Weibchen. 3 davon sind noch kein ordentlicher Bissen.
Samuel, hör mit diesem Blödsinn auf. Also.
Liza. Weißt du, was das Wort Ferien bedeutet?
Samuel, willst du mich für dumm verkaufen?
Also, was bedeutet es denn?
Irgendwohin an die See und an den Strand gehen, um sich auszuruhen. Aber was soll das, Samuel?
Ich möchte bloß wissen, woher du das Wort kennst.
Also, worauf willst du hinaus? Wieso soll ich das Wort nicht kennen?
Hast du schon mal Ferien gehabt, Liza?
Nee.
Hast du in 50 Jahren je schon einmal Ferien gehabt, du dummes, winziges, halbes Persönchen von einem Weibsbild?
Ach, mach, dass du rauskommst aus meiner Küche.
Hier ist ein Brief von Olli. Sie lädt uns zu Besuch nach Salinas ein. Sie haben zwei Zimmer im Obergeschoss für uns herrichten lassen. Wir wollen doch auch unsere Enkel kennenlernen, oder?
Ach, das geht nicht. Wer wird die Ranch in Gang halten?
Na, Tom, soweit da überhaupt was geht im Winter.
Er wird sich einsam fühlen.
Sieh mal, dem Brief liegen auch zwei Tickets für den Zug nach Salinas bei. Olli schreibt, sie will uns jede Ausrede nehmen.
Du kannst sie einfach zurückgeben und ihr das Geld dafür wieder schicken.
Nein, das kann ich nicht, Liza. Liza, lass doch. Da hast du ein Taschentuch.
Das ist ein Geschirrtuch.
Weiß ich. Setz dich hin. Die Zumutung, dass du dich einmal ausruhen sollst, hat dir einen Schock versetzt. Also, ich möchte. Und du? Nicht? Was hast du gesagt? Na, heb doch mal den Kopf.
Ich sagte ja.
Tom, meinst du, du kannst die Ranch in Schuss halten, während Mutter und ich eine kleine Reise machen?
Aber natürlich. Wo wollt ihr denn hin?
Olli will, dass wir eine Zeit lang bei ihr in Salinas bleiben.
Ist Mutter damit einverstanden?
Ja.
Schön. Sehr schön. Wie lange gedenkt ihr denn, wegzubleiben? Was ist denn, Vater? Ist was?
Du kannst Gott danken, dass du nicht Schauspieler hast werden wollen, denn du wärst ein ganz schlechter geworden. Ihr habt das doch am Thanksgiving heimlich zusammen ausgeknobelt. Ich erkenne Wills Handschrift.
Ich war nicht dafür.
Das sieht ja auch nicht ähnlich. Du würdest die Wahrheit immer unübersehbar ins Tageslicht streuen. Und sprich keine Silbe darüber zu deinen Geschwistern. Ich weiß, warum ich verreise. Und ich weiß, wohin die Reise geht, Tom. Und ich bin zufrieden.
Da er nun einmal den Entschluss gefasst hatte, legte er Wert darauf, es so zu tun, wie es sich gehörte, und stattete allen Nachbarn Besuche ab. Den Besuch der Bordoni Ranch hob sich Samuel bis zuletzt auf. Lange war er nicht mehr dort gewesen. Adam Tresk war kein junger Mann mehr. Die Zwillinge waren schon 11 Jahre alt. Und Lee?
Irgendetwas ist verändert an dir, Lee. Was kann das nur sein?
Der Zopf, Mr. Hamilton. Ich habe mir den Zopf abgeschnitten.
Richtig.
Wir alle haben das getan. Die Manchu-Herrschaft ist zu Ende. China ist jetzt frei. Nirgends ist mehr ein Zopf zu sehen.
Und wie fühlt sich das an?
Ist bequemer. Allerdings ist da so eine Leere auf dem Kopf, die mir Unbehagen bereitet. Man gewöhnt sich schwer an die Bequemlichkeit.
Wie geht's Adam?
Gut. Er hat sich nicht verändert.
Und die Zwillinge?
Sind groß geworden. Ich bin froh, dass ich hier geblieben bin und ihnen beim Heranwachsen zusehen konnte und dabei vielleicht etwas nachhelfen.
Hast du ihnen Chinesisch beigebracht?
Nein, das wollte Mr. Trask nicht. Aber ich bin ihr Freund. Ihren Vater verehren sie, aber ich glaube, mich lieben sie. Die beiden sind sehr verschieden voneinander.
In welcher Hinsicht?
Das werden sie selbst sehen, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Sie sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Kelle ist gerissen, immer auf der Hut. Sein Bruder aber... Nun, das ist ein Junge, den man lieb hat, bevor er ein Wort gesagt hat. Und dann nur noch lieber.
Magst du Kell nicht?
Ich verteidige ihn immer vor mir selbst. Er ringt um sein Leben. Aber sein Bruder braucht nicht zu ringen.
Na, das kenne ich von meinem Nachwuchs. Ich werde es nie begreifen. Man sollte meinen, aus der gleichen Erziehung und dem gleichen Blut hervorgegangen, müssten sie sich gleichen. Aber das ist nicht der Fall, überhaupt nicht.
Bleiben Sie zum Essen.
Ich möchte nicht am Mord von noch mehr Hühnchen schuld sein.
Lee hat eine Smorbrate gemacht.
Na, wenn das so ist.
Samuel und Adam gingen die Eichenallee hinunter bis zum Eingang des kleinen Tälchens, von wo aus sie das Salinas-Tal überblicken konnten. Adams Schulter hing noch immer etwas tiefer als die andere. Seine Gesichtszüge waren hart und verhangen. Auf der Fahrstraße angelangt, blieben sie stehen und betrachteten die von den frühen Regenfällen grün gefärbte Tallandschaft.
Dass Sie sich nicht schämen, das Land da brach liegen zu lassen.
Ich habe keinen Anlass, es zu bewirtschaften.
Kommen Sie sich eigentlich als bedeutende, tragische Figur vor, Adam? Vielleicht spielen Sie eine Rolle auf einer großen Bühne, vor der nur Sie selbst als Zuschauer sitzen.
Was sollte ich sonst tun?
Sie sollten von vorne anfangen.
Davor habe ich Angst.
Und was ist mit Ihren Jungen? Lieben Sie sie?
Ja. Ja.
Lieben Sie denn einen mehr als den anderen?
Wie kommen Sie darauf?
Ich weiß nicht. Es lag so etwas in Ihrem Ton.
Haben Sie davon gehört, dass Kathy in Salinas ist? Ist Ihnen ein solches Gerücht zu Ohren gekommen?
Ihnen?
Ja, aber ich glaube nicht daran. Ich kann es nicht glauben.
Sie haben sie sich noch immer nicht aus dem Kopf geschlagen.
Es scheint nicht. An den Schuss allerdings denke ich nicht mehr.
Wie wir doch eine Torheit mit Zähnen und Klauen verteidigen. Soll ich Ihnen sagen, was Sie tun, damit Sie nicht glauben, Sie haben das bloß erfunden? Wenn Sie ins Bett gehen und die Lampe ausblasen, dann steht da sie. Von einer schwachen Lichtquelle dahinter beleuchtet, steht sie in der Tür. Und Sie können ihr Nachthemd leise flattern sehen. Und dann tritt sie anmutig an ihr Bett heran und Sie schlagen die Decke zurück, um sie aufzunehmen. Und rücken den Kopf auf dem Kissen etwas zur Seite, um ihr Platz zu machen. Sie riechen den Duft ihrer Haut, den keine Haut auf der Welt sonst hat.
Hören Sie auf! Gott verfluche Sie! Hören Sie auf, in meinem Leben herumzuschnüffeln, darin zu wühlen wie ein Kojote im Aas.
Ich kenne das. Es ist genau so, wie eine zu mir kam. Nacht um Nacht, Monat um Monat, Jahr um Jahr, bis auf den heutigen Tag. Ich hätte mein Herz versiegeln müssen gegen sie. Aber ich tat es nicht. Die ganzen Jahre über habe ich leiser betrogen. Das Unwahre, das Unechte habe ich ihr gegeben und mein Bestes aufgespart für diese dunklen, seligen Stunden.
Was soll ich tun, Samuel? Sagen Sie es mir. Was soll ich tun?
Sie sollen versuchen, eine neue Kathy zu finden. Sie sollen die neue Kathy, die Traum-Kathy, totschlagen lassen.
Davor habe ich Angst.
Das sagten Sie bereits. Jetzt werde ich Ihnen etwas von mir erzählen. Ich verreise. Meine Tochter Olive hat Liza und mich nach Salinas eingeladen. Ich bin gekommen, um Ihnen Lebewohl zu sagen, Adam.
Aber Sie kommen doch wieder.
Wenn wir einen Monat oder zwei bei Olive waren, wird ein Brief von George kommen, des Inhalts. Er würde gekränkt sein, wenn wir nicht zu ihm kämen. Dann wird uns Molly aus San Francisco einladen, dann Will und schließlich Kat Joe. Das heißt, wenn wir so lange leben.
Freuen Sie sich nicht darüber? Sie haben es wirklich verdient. Sie haben schwer genug geschuftet da auf Ihrem Sandhaufen.
Diesen Sandhaufen liebe ich aber. Wenn Sie sagen, ich verdiene, dass ich mich ausruhe, dann heißt das, mein Leben ist vorüber.
Glauben Sie das?
Ich habe mich damit abgefunden.
Wenn Sie sich damit abfinden, dann leben Sie nicht weiter.
Ich weiß.
Aber das dürfen Sie nicht. Das sollen Sie nicht. Und dann rackern Sie sich lieber weiter auf Ihrem Sandhaufen ab.
Danke. Hört man gern, dass man geliebt wird, auch wenn es spät kommt.
Samuel, wenn ich Sie um etwas bäte, um etwas, mit dem Sie mir vielleicht das Leben retten, würden Sie es tun?
Wenn ich kann, gern.
Das Land da draußen. Wollen Sie mir helfen, es zu dem Garten zu machen, von dem wir sprachen? Mit Windmühlen, Brunnen und Luzernen? Wir könnten Blumensamen züchten, Wicken, Ringelblumen und Rosen für die Gärten im Westen. Stellen Sie sich diesen Duft vor, wenn der Westwind weht.
Danke Ihnen, Adam. Ihr liebes Angebot duftet schön.
Sie wollen also?
Nein. Aber ich werde es, wenn ich in Salinas bin, im Geiste vor mir sehen. Und vielleicht gelingt es mir zu glauben, es sei so gekommen. Sprechen Sie mit meinem Sohn Tom. Der wird Ihnen helfen. Der würde die ganze Erde mit Rosen bepflanzen, wenn es nach ihm ginge, der arme Junge.
Wissen Sie, was Sie tun, Samuel?
Ich weiß es so gut, dass es schon halb getan ist.
Ich hätte den Tisch gern wieder hier unter dem Eichbaum gedeckt, wie früher. Aber es ist schon zu kühl.
Stumm kamen die Zwillinge heran und blieben den Gastschüchtern ansehend stehen.
Lange her, dass ich euch gesehen habe, Jungs. Du bist Caleb, nicht?
Ich bin Cal.
Schön, also Cal. Und du?
Sir?
Du heißt doch Aaron.
Jawohl, Sir. Ich habe 35 belgische Stallhasen. Möchten Sie sie gern sehen? Ich habe 8 gerade gestern geborene Junge.
Ah, oh, die möchte ich gern sehen, Aaron. Cal, sag mir nicht, dass du ein Gärtner bist.
Mr. Hamilton?
Nächstes Jahr bekomme ich von Vater ein Stück Land im Talgrund.
Ich habe einen Kaninchenbock, der 15 Pfund wiegt. Ich will ihn Vater zum Geburtstag schenken. Sagen Sie ihm nichts davon. Es ist ein Geheimnis.
Sie bringen mich immer um meine Gemütsruhe,
Mr. Hamilton. Guten Abend, Vater. Sagen Sie ihm nichts.
Ich sage nichts.
Was soll er nicht sagen?
Privatangelegenheit. Ich habe ein Geheimnis mit Ihrem Sohn.
Ich werde auch ein Geheimnis erzählen. Gleich nach dem Essen.
Oh, das möchte ich gern hören. Und ich will hoffen, ich weiß nicht bereits, worum es sich handelt.
Mr. Hamilton, guten Appetit.
Die beiden Jungen schlangen ihr Essen herunter und hatten bald aufgegessen.
Fertig. Können wir gehen?
Erlaubst du, dass wir gehen, Vater?
Sie wirken älter als 11. Sie wirken schon wie erwachsene Männer.
Wirklich?
Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Weil keine Frau im Haus ist, die großen Wert auf kleine Kinder gelegt hätte. Nee. Männer können mit Babys nicht viel anfangen. So bot es ihnen unter uns keinen Vorteil, kleine Kinder zu sein.
Adam, wissen Sie eigentlich, was Sie an Lee haben? An einem Philosophen, der kochen? An einem Koch, der denken kann? Er hat mich viel gelehrt.
Ich habe vielleicht nicht oft genug zugehört. Oder es kann auch sein, er sprach nicht viel.
Mr. Hamilton, wissen Sie, dass Sie die Ruhe Chinas aufgestört haben?
Was meinst du damit, Lee?
Erinnern Sie sich daran, wie Sie uns die 16 Verse des 4. Kapitels der Genesis vorlasen und wir darüber diskutierten?
Allerdings. Aber das ist schon lange her.
Nahezu 10 Jahre. Die Erzählung ließ mich nicht los. Je mehr ich darüber nachdachte, desto tiefer erschien sie mir. Ich verglich daraufhin die Übersetzungen, sie stimmten ziemlich genau miteinander überein. Nur eine Stelle machte mir Kopfzerbrechen. In der King-James-Ausgabe heißt es, da wo Jehova kein fragt, warum er ergrimme, dass Jehova so weiterspricht. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Dieses thou shalt fiel mir auf, weil es eine Verheißung ist, dass kein über die Sünde siegen werde.
Und seine Kinder haben es verbockt.
Dann nahm ich ein Exemplar der ganz neuen American Standard Ausgabe der Bibel. Und hier lautet die Stelle anders. Hier heißt es, do thou rule over him, beherrsche sie. Das ist etwas ganz anderes. Das ist keine Verheißung, sondern ein Befehl. Ich fragte mich, wie wohl der ursprüngliche Ausdruck des Urtextes gelautet haben mochte, der diese verschiedenartigen Übersetzungen ermöglichte.
Lee, jetzt erzähl mir nicht, du hast Hebräisch gelernt.
Das ist eine längere Geschichte. Wollen Sie einen Schlucken Kapi?
Dieses Zeug, das nach faulen Äpfeln schmeckt?
Ich kann besser reden, wenn ich davon trinke.
Ja, vielleicht kann ich dann auch besser zuhören.
Da klinke ich Ihnen, Blendi.
Ich verstehe noch nicht, warum dich das so gefesselt hat.
Es schien mir, dass ein Mann, der diese großartige Erzählung zu erdichten vermochte, genau gewusst haben müsse, was er sagen wollte und dass in dem, was er gesagt hat, keine Vieldeutigkeit vorhanden sein könne.
Du sagst, der Mann,
Du bist nicht der Meinung, dass es sich um ein vom Himmel gekommenes Buch handelt?
Tja, ich werde wohl immer chinesischer. Ich fuhr nach San Francisco ins Hauptquartier unseres Familienverbandes. Unserer Familie gehören eine Reihe ehrwürdiger Gelehrter an. Es sind großartige alte Männer. Keiner von ihnen unter 90. Sie rauchen am Nachmittag ihre zwei Pfeifen Opium. Das beruhigt und schärft ihren Verstand. Und dann sitzen und denken sie die ganze Nacht hindurch. Als ich vier dieser alten Herren mein Problem unterbreitete und wir eine Nacht darüber diskutiert hatten, beschlossen sie, einen Rabbi zu engagieren und sich daran zu machen, Hebräisch zu lernen.
Und du auch?
Jede Woche fuhr ich einmal zu ihnen hin, füllte Seite um Seite mit Schreibübungen, kaufte mir sämtliche hebräische Wörterbücher. Aber diese alten Herren waren mir immer voraus. Nach zwei Jahren hatten wir den Eindruck, wir könnten nun an ihre 16 Verse aus dem 4. Kapitel der Genesis gehen. Meine alten Herren waren auch der Ansicht, dass diese Worte höchst bedeutsam seien. Thou shalt und do thou. Das Gold, das sie schürften, war: Thou mayest, du kannst über die Sünde herrschen. Die alten Herren lächelten und fanden, dass sie die Jahre wohl angewandt hatten.
Eine fantastische Geschichte. Aber ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Warum ist das Wort so bedeutsam?
Ja, sehen Sie denn nicht? Der amerikanische Standardtext befiehlt dem Menschen, den Sieg über die Sünde davonzutragen. Und mit Sünde ist Unwissenheit gemeint. Die King-James-Übersetzung macht eine Versprechung. Der Mensch werde bestimmt den Sieg über die Sünde davontragen. Das hebräische Wort des Urtextes jedoch, das Wort Timshal, du kannst, du magst, das lässt eine Wahl. Vielleicht ist es das bedeutsamste Wort auf der Welt. Es besagt, der Weg liegt offen vor dir. Es verlegt die Entscheidung in den Menschen. Denn wenn du kannst richtig ist, so ist auch du kannst nicht richtig. Begreifen Sie, thou mayest, das macht den Menschen groß. Das lässt ihn emporwachsen zu den Göttern. Denn in all seiner Schwäche und seinem Schmutz und beim Mord an seinem Bruder hat er die große Wahl. Er kann seinen Weg erwählen, kann ihn bis zu Ende kämpfen und kann siegen.
Glaubst du daran, Lee?
Ja. Ja, ich glaube daran. Es ist bequem, sich aus Faulheit, aus Schwachheit in den Schoß der Gottheit zu werfen und zu sagen, ich konnte nicht anders, es war so bestimmt. Dagegen die Herrlichkeit der eigenen Wahl. Das erst macht den Menschen zum Menschen. Dies kannst du niemals verlieren. Thou mayest. Das ist eine Leiter, auf der der Mensch bis zu den Sternen emporklimmen kann. Ich habe darüber erkannt, dass der Mensch ein höchst bedeutsames Ding ist. Ich habe die Menschenseele lieben gelernt. Ein herrliches, einzigartiges Ding innerhalb des Weltalls. Immer Angriffen ausgesetzt. Doch nie wird es vernichtet. Aufgrund des Du kannst.
Lee trug eine Stallaterne, um ihnen zu leuchten. Denn es war eine jener klaren Frühwinternächte, in denen der Himmel von Sternen übersät ist und durch ihr Gefunkel die Erde in doppelter Dunkelheit zu liegen scheint. Die Berge deckte Stille. Kein Tier regte sich. Die Luft war so reglos, dass das dunkle Geäst und Laub der Lebenseichen wie erstarrt gegen den Glanz der Milchstraße stand.
Lieben Sie Ihr Leben, Adam?
Natürlich nicht.
Wenn ich eine Arznei besäße, die Sie vielleicht heilen, Sie aber auch vielleicht töten könnte, sollte ich sie Ihnen geben?
Was für eine Arznei?
Seien Sie vorsichtig, Mr. Hamilton.
Was?
Seien Sie vorsichtig.
Adam, wollen Sie die Arznei?
Ja. Ich weiß zwar nicht, worum es sich handelt, aber her damit.
Adam, Kathy ist in Salinas. Sie ist dort Besitzerin eines Bordells, und zwar des widerwärtigsten und verderbtesten in der ganzen Gegend. Alles Üble, Verruchte und Schmutzige wird dort für Geld geboten. Kathy, oder Kate, wie sie jetzt heißt, lockt die Jungen, die Schönen, die Unverdorbenen an und verstümmelt sie, dass sie nie wieder heil und ganz werden. So, das ist ihre Arznei. Wollen sehen, wie sie wirkt.
Sie sind ein Lügner.
Nein, Adam. Ich bin allerhand, aber ein Lügner bin ich nicht.
Lee, ist das wahr?
Ich bin kein Gegengift. Ja, es ist wahr.
Adam blieb noch einen Augenblick schwankend im Laternenlicht stehen. Dann lief er davon. Er rannte, rutschte aus, stolperte über einen Strauch, fiel, um dann wirr tappend und tastend den Weg zum Haus hinaufzusuchen.
Mr. Hamilton, wie konnten Sie das tun? Ich dachte, dass Sie der Letzte wären.
Hast du über sie Bescheid gewusst?
Selbstredend.
Wissen die Jungen etwas davon?
Ich glaube nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Im Schulhof wird es Ihnen schon eines Tages ins Gesicht geschrien werden.
Vielleicht sollte er sie von hier wegbringen.
Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Wie konnten Sie das tun?
Eigentlich hat's mich selbst überrascht. Es kam von dir.
Was?
Von deiner Neuübersetzung, von diesem Thou mayest, du kannst. Das hat mich gepackt und durchgerüttelt. Als das erste Schwindelgefühl vorbei war, lag ein Pfad offen da, ein ganz neuer Lichterpfad. Du kannst. Du kannst über die Sünde herrschen. Lee, das ist es. Ich glaube nicht, dass alle Menschen vernichtet werden. Ich kann dir ein Dutzend nennen, auf die dies nicht zutraf. Und durch sie bleibt die Welt am Leben. Du kannst. Welch ein Sieg. Da ist er, der göttliche Funke. Wohl sind wir schwach, krank und zänkisch. Aber wenn das alles wäre, was wir sind, was wir je waren, so würden wir vor Jahrtausenden bereits vom Angesicht der Erde verschwunden sein. Ein paar Fossilien, ein paar Überbleibsel von Kieferknochen, ein paar zerbrochene Zähne in der Kalksteinschicht, das würden die einzigen Spuren sein, die der Mensch von seinem Dasein in dieser Welt hinterlassen hätte. Doch die Wahl, Lee, die Wahl des Obsiegens. Nie zuvor hatte ich das begriffen. Weißt du jetzt, warum ich es Adam gesagt habe? Ich übte die Wahl aus. Vielleicht war es unrecht, aber indem ich es ihm sagte, zwang ich ihn zu leben oder die Karten hinzuwerfen. Wie lautete noch das Wort?
Timschall.
Leb wohl, Lee.
Samuel, Sie sind über mich hinausgewachsen.
Es wird Zeit, Lee.
Leb wohl, Samuel.
Einmal drehte Lee sich noch um und sah ihm nach. Und am Hang oben erblickte er, sich vom Himmel abhebend, das weiße Haar vom Sternenlicht überglänzt, den alten Samuel. Ein wunderbar nasser Winter brach über das Salinastal herein, eine Sintflut von Winter. Sanft und stetig fiel der Regen, durchweichte alles, aber rief keine Überschwemmung hervor. Gegen Mittag des 15. März saß Tom auf der Bank vor der Schmiede. Er war nun allein auf der Ranch, und selbst dieser Sandhaufen wirkte fruchtbar und lieblich. Die Hamilton-Rinder waren fett, und den Schafen spross das Gras nur so aus den feuchten Rücken. Er blickte auf die Berge und auf das Haus, als wolle er etwas aufbewahren, bevor er den Umschlag aufriss und die unvermeidlichen Worte las. Namen, Ereignis, Zeitpunkt. Tom faltete das Telegramm zusammen, faltete es immer wieder, immer kleiner, bis es nur noch ein Papierstreifen, nicht größer als sein Daumen war. Er ging ins Haus, durch die Küche, durch die kleine Wohnstube, in sein Zimmer. Dort nahm er den dunklen Anzug aus dem Kleiderschrank, hängte ihn über eine Stuhllehne und legte ein weißes Hemd sowie eine schwarze Krawatte auf den Stuhlsitz. Dann legte er sich ins Bett und kehrte den Kopf der Wand zu.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 9. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Die Reise geht weiter.
Das muss schon mindestens 100 Tage her sein.
Na, das ist doch wunderbar.
Die Moments. Ein Hut löst erstaunliche Dinge aus. Ein Parkwächter verbietet alles, was irgendwie Spaß machen könnte. Und der mächtige Zauberer kommt ins Momental.
So froh. Ich bin so froh. So froh wie selten zuvor.
Und das ist das erste Mal, dass ich etwas tue, das ich meinen Eltern nicht erzählen kann.
Die Moments. Endlich neue Folgen. In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Danke.
Gar nicht für...